Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Ich wünsche Ihnen allen schönen guten Abend. Ich bin so ziemlich weit weg von Ihnen, aber das ist einmal die Technik und den Raum geschuldet, den wir Ihnen hier haben. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir gleich auch gut miteinander ins Gespräch kommen können. Also ganz herzlichen Dank für die Einladung, hierher zu kommen. Vielleicht gibt es da so zwei Punkte, die mir dann aber auch wichtig sind, hier unter diesem Banner von Attac zu stehen, dass die Welt keine Ware ist und zu wissen, dass man in der Heimat von Engels ist und zugleich, das sage ich als Theologe, natürlich auch an dem Ort ist, in dem die Barmer Theologische Erklärung, dieser große Widerstand gegen den Nationalsozialismus formuliert worden ist. Und meine Frage heute Abend ist, ob es diese Widerstandstradition in den Kirchen gibt, angesichts des Neoliberalismus. Ich vermute mal, dass viele von euch distanzierteres oder auch weniger distanziertes oder auch nahes Verhältnis zur Kirche haben. Entscheidend ist die Frage, gibt es dort Argumentationen, Positionen, die uns helfen können, in dieser tiefsten kapitalistischen Krise seit über 80 Jahren eine weitere Orientierung zu bekommen, um zu wissen, wie wir uns in dieser Krise verhalten sollen. Ich möchte dazu in vier Punkten reden. Zunächst mal sozusagen da, wo wir stehen. Nämlich wir stehen in einer Lage, ich nenne die mal so, eine neoliberale Verschärfung. Zweitens mal einen Blick, wie haben die Kirchen sich angesichts der Krise, die ja älter ist als die Finanzkrise, die nach dem Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank offenkundig geworden ist, wie haben die Kirchen sich immer schon seit vielen Jahren insbesondere angesichts der desaströsen Erfahrungen mit dem Neoliberalismus in der dritten Welt, im Süden dieser Erde geäußert. Ich nenne das mal so Kirche am Sterbebett des Neoliberalismus. Und drittens ein Blick nach hierhin. Was tut sich in Deutschland? Wie reagieren die Kirchen auf diese Wirtschaftskrise? Und am Ende, ich nenne das mal so, gibt es Ansatzpunkte zur Überwindung oder auch zur demokratischen Aneignung des Neoliberalismus? Zum Ersten zur neoliberalen Verschärfung. Ich möchte es mal so sagen. Wir haben in Berlin eine Regierung von Marktstalinisten. Stalinisten meine ich in dem Sinn, dass das Ideologen sind, die in einer Zeit, in der man davon spricht, dass die Zeit der Ideologie vorbei ist, gleichwohl eine Ideologie praktizieren, die mit der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Realität absolut nichts zu tun hat, die aber dann so reagieren, dass sie sagen, was tut's unserer Theorie? Wir haben Recht, mehr desselben, immer weiter so. Die Wirtschafts- und Finanzkrise ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Sie ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Politik, die auch in unseren Köpfen einiges verändert hat. Ihr und Sie wissen alle, das weltweite Spielcasino dreht sich weiter. Die Banker bekommen wieder Millionengehälter und die Aktienkurse steigen und die Gier nach neuem, schnellen Geld treibt die Täter von gestern an die Roulette-Tische zurück und es gibt keinen Türsteher, der sie kontrolliert. Die Krise kann erst überwunden werden, wenn die Politik einsieht und wir den entsprechenden Druck dazu auch entwickeln, dass die Finanzkrise und die soziale Krise in diesem Land und auch weltweit nur zwei Seiten ein und derselben verfehlten Wirtschaftspolitik sind. Trotz der Finanzkrise ist die Dominanz des Neoliberalismus ungebrochen. Vielleicht bewahrheitet sich das, was Rosa Luxemburg mal gemeint hat, als sie von der kapitalistischen Landnahme gesprochen hat. Es könnte ja sein, dass die Landnahme, diese kapitalistische Landnahme, nach über 20 Jahren neoliberaler Indoktrination viel stärker ist, als wir meinen. Sonst lässt es sich ja nicht verstehen, dass mitten in dieser Krise eine Politik gewählt und praktiziert wird, die so tut, als gäbe es diese Krise nicht. Das merken wir schon an den Begriffen, die verwendet werden. In den letzten Wochen ist wahnsinnig viel, vielleicht schon seit einem halben Jahr, dauernd über Steuerentlastung gesprochen worden. Dabei meinen wir mit Steuerentlastung Steuersenkung. Aber nicht nur das, wir diskutieren über Steuersenkung und Steuerentlastung in einer Zeit, in der wir in der Bundesrepublik mehr als 2,8 Millionen Kinder haben, die arm sind. Die Leistungsträger werden wieder nach vorne geschoben. Dabei meint man nichts anderes als die Privilegierung der Besserverdienenden. Im Koalitionsvertrag ist von Bürgergeld die Rede und es gibt manche auch im linken Spektrum, die denken, da tut sich was, was wir immer schon diskutiert haben mit dem garantierten Grundeinkommen.
Das Gegenteil ist der Fall. Das Bürgergeld ist Hartz IV XXL. Alle Elemente, die bei Hartz IV schon desaströs waren, werden unter dem Bürgergeld verstärkt. Es wird weiterhin ein Arbeitszwang erzeugt. Es wird weiterhin ein Sanktionsinstrument angelegt. Dieses Bürgergeld bekommt nur der Bürger, der erwerbslos ist, wenn er auch für dieses Bürgergeld arbeitet. Leistung und Gegenleistung, die Sozialleistung, Hartz IV, ist sozusagen, muss man sich erarbeiten durch billige, kostenlose Arbeit im kommunalen Sektor. Das ist Verschärfung von Hartz IV unter dem schönen Namen Bürgergeld. Oder die OECD hat vor kurzem in einer Untersuchung aufgezeigt, dass 23% der Rentenfonds in der Krise ihre Finanzmittel verbrannt hätten. 23%. Jeder vierte Dollar ungefähr ist weg. Und im selben Moment, wo diese Veröffentlichung gemacht wird und die OECD zugleich sagt, dass Deutschland mit dem Umlageverfahren zur Rentenfinanzierung relativ ungeschoren von der Wirtschafts- und Finanzkrise davongekommen ist, im selben Moment etablieren die Marktstalinisten eine neue kapitalgedeckte Pflegeversicherung. Daran sieht man, hier wird eine Politik getrieben, die mit der Realität überhaupt nicht mehr zusammenpasst, und ganz zu schweigen von dem Motto, sozial ist, was Arbeit schafft, was wir schon seit vielen Jahren hören, mit dem auch der neue Sozialminister in seiner ersten Rede gesagt hat, wohin es geht. Sozial kann nicht sein, was Arbeit schafft. Auch Sklavenarbeit ist Arbeit und damit noch lange nicht sozial. Das heißt also, wir haben es zu tun mit einem ganzen Spektrum von Falschwörtern, sozusagen ein Falschwörterbuch des Neoliberalismus, durch die ein falsches Bewusstsein erzeugt wird. Das scheint mir wichtig zu sein, wenn wir uns anschauen, wie die Kirchen auf diese Wirtschafts- und Finanzkrise reagiert haben. Und zwar deshalb, weil das, was ich vorhin mit Marktstalinisten benannt habe, gehört sicherlich in demselben Umfeld, dass wir es dort mit Gesinnungstätern zu tun haben, die in ihrem Credo und ihrem Glaubensbekenntnis unerschütterlich sind. Sie sind Gläubige eines Glaubens an die guten Wirkungen eines freien Marktes, und sie lassen sich diese Glaubensüberzeugung nicht erschüttern, und wer sie anrührt, ist genau derjenige, gegen den sie dann angehen. Das Einzige, was diese Marktstalinisten zu sagen haben, ist kräftiger Glauben und mehr desselben. Wenn das so ist, dass wir es hier mit einem Feld von Glauben und von Religion zu tun haben, davon bin ich zutiefst überzeugt, das ist vielleicht auch ein Weg, um verstehen zu können, warum mitten in der Krise diese Gesinnungstäter sozusagen die Mehrheit bekommen und diese Politik treiben, dann ist ja sozusagen auch zu fragen, ob die Kirchen hier nicht gefragt sind, sozusagen als die Vertreter von Religion in unserer Gesellschaft oder einer der Vertreter. Deswegen zu meinem zweiten Punkt, Kirche am Sterbebett des Neoliberalismus. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat im Sommer dieses Jahres eine Schrift veröffentlicht, ein Wort zur Finanzkrise. Dieses Wort heißt wie ein Riss in einer hohen Mauer. Und darin wird deutlich gemacht, dass wie in einer hohen Mauer, wenn sich ein Riss zeigt, dass eine Erschütterung passiert ist. Und wenn nicht gegengesteuert wird, bricht die Mauer zusammen. Und im Vorwort zu dieser Schrift hat Bischof Huber Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, eine neue Zeit steht an. Wir haben vor 20 Jahren von einer Wende gesprochen. Und wir brauchen eine neue Wende, damit es zu einer Umkehr kommt. Und wenn diese Umkehr nicht vollzogen wird, dann geraten wir abermals in dieselbe Krise, in der wir sind. Hört sich erstmal gut an. Besonders, wenn man weiß, dass nur ein Jahr zuvor dieselbe EKD eine Unternehmerdenkschrift verfasst hat. Eine Unternehmerdenkschrift mit dem Titel Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive. Diese Denkschriften sind Verlautbarungen der evangelischen Kirchen, die von einem Gremium erstellt wird, von dem man sagt, wir versuchen einen stellvertretenden Konsens herzustellen, sozusagen wir wollen die Probleme der Gesellschaft diskutieren und bringen Vertreter verschiedener Interessengruppen zusammen in eine Kommission, und diese Kommission soll stellvertretend für den gesellschaftlichen Diskurs eine Position formulieren. Das ist so das Grundmuster der Denkschrift. Also diese Denkschrift, unternehmerisches Handeln evangelischer Perspektive, ist kein stellvertretender Diskurs, sondern in dieser Denkschrift ist die EKD den Unternehmern zur Seite gesprungen, gerade den Unternehmern und den Managern, die zunehmend in Misskredit geraten sind. Ich denke, das wird gleich deutlich werden, wenn ich nur einige dieser Grundpositionen benenne. Also am Vorabend des Zeitpunkts, wo die Finanzkrise offenkundig war, wurde, hat die EKD Folgendes geschrieben. Sie hat in dieser Unternehmerdenkschrift gesagt, die Begrenzung der staatlichen Regulierung sei nur auf das Notwendigste zu beschränken. Man wundert sich. Also, da ist mittlerweile jeder Politiker weiter. Dann empfiehlt die EKD eine kapitalgedeckte Altersvorsorge. Ein Glück, dass die Leute die Schrift nicht gelesen hatten, sie hätten viel Geld verloren. Dann drittens, sie sagt, eine Regulierung von Hedgefonds sei international nicht durchsetzbar. Dabei haben die G20, sogar die ja wirklich keine linksradikale Truppe sind, sich dazu durchgerungen, Wege zu finden, die Hedgefonds international zu regulieren. Und dann heißt es, hohe und höchste Gehälter können allenfalls durch einen freiwilligen Verhaltenskodex reguliert werden. Auf jeden Fall, man könnte keine gesetzliche Begrenzung der hohen dotierten Gehälter politisch durchsetzen, sondern freiwillige Verhaltenskodizes. Also das, man sieht an diesen wenigen Zitaten, die EKD stand am Vorabend der Krise ganz schön schlecht da. Sozusagen, sie hatte voll auf den Neoliberalismus gesetzt und genau dieser Neoliberalismus gerät in die Krise. Auf was hat die EKD gesetzt? Sie hat in dieser Schrift darauf gesetzt, einen ehrbaren Kaufmann zu konstruieren. Also zu appellieren an das Moralbewusstsein und an die Verantwortung der Manager. Sie fordert den ethisch bewusst handelnden Manager. Das ist so ähnlich, als wenn man eine Fahrradbremse an einem Interkontinentalflugzeug empfiehlt, um damit bremsen zu können. Wer so argumentiert, bekommt überhaupt nicht die Unternehmen in den Blick, bekommt auch nicht in den Unternehmen in den Blick, dass die Manager sozusagen Sachwalter einer Kapitallogik sind. Und dann wird davon gesprochen, dass die soziale Marktwirtschaft in der Lage sei, Zitat, Wohlstand für viele und eine Grundsicherung für alle zu erwirken. Merken Sie den Unterschied? Soziale Marktwirtschaft, ein Wohlstand für viele, nicht mehr für alle, von der noch Ludwig Erhard gesprochen hat, und eine Grundsicherung für alle heißt. Das heißt, für denjenigen, der rausfällt, für den gibt es dann Hartz IV für alle. Also es gibt eine Position, bei der wir sagen können, die Kirche kam unvorbereitet in diese Lage hinein, die uns auf einmal jetzt offenkundig hat werden lassen, dass der Kapitalismus in die tiefste Krise seit drei Generationen gekommen ist. Dabei hätte man es besser wissen können. Immerhin sind die Kirchen ja durch vielfältige Weise politisch verflochten, kirchlich verflochten, theologisch verflochten mit anderen Kirchen weltweit. Und interessant ist, dass die EKD in ihrer Erklärung dort sich nicht bezogen hat auf die Erkenntnisse des globalen Südens. Denn dass es Krisen gibt in diesem Wirtschaftssystem, ist ja beileibe nichts Neues. Hat in den letzten 10 Jahren 8 große Krisen gegeben. Und die jetzige Krise, die uns jetzt beschäftigt und die so zentral in die öffentliche Debatte geraten ist, ist die erste Finanzkrise, die sozusagen im ökonomischen Zentrum angekommen ist. Aber wir hatten vorher die Asienkrise, wir hatten die Russlandkrise, wir haben die Mexiko-Krise und dergleichen und die Südostasien-Krise. Das heißt also, die Kirchen an den Rändern, an der Peripherie, haben die desaströsen Erfahrungen mit dem Kapitalismus schon seit vielen Jahrzehnten mitgemacht. Dazu möchte ich einfach mal 2 Erklärungen Ihnen vorlesen. Dann merken wir auch, dass dort anders gedacht wird, als sozusagen die EKD bereit war, in Deutschland selber denken zu wollen. 2003, vor 6 Jahren, gab es eine Vollversammlung der lutherischen Kirchen weltweit, das nennt sich im lutherischen Weltbund. Diese selbe Vollversammlung wird im nächsten Jahr in Stuttgart hier in Deutschland stattfinden, zum Thema Gib uns unser täglich Brot. Also es geht dann zentral um die Nahrungsmittelkrise. Und diese lutherische Weltversammlung im Jahr 2003 in Winnipeg in Kanada hat Folgendes gesagt. Ich lese Ihnen das einfach mal vor, um zu sehen, wie die ökumenische Christenheit, wie wir das in den Kirchen nennen, also die Kirchen in der Ökumene, in den Ländern des Südens, wie dort die kapitalistische Krise wahrgenommen wird. Da heißt es in der offiziellen Erklärung: In unseren vielfältigen Lebenssituationen sind wir alle mit denselben negativen Konsequenzen neoliberaler Wirtschaftspolitik konfrontiert, die zu wachsender Not, vermehrtem Leid und größerem Unrecht in unseren Gemeinschaften führt. Als Communio, also als Gemeinschaft von Kirchen, müssen wir der falschen Ideologie der neoliberalen wirtschaftlichen Globalisierung so begegnen, dass wir dieser Realität und ihren Auswirkungen Widerstand entgegensetzen, sie grundlegend umwandeln und verändern. Diese falsche Ideologie gründet auf der Annahme, dass der auf Privateigentum und ungezügelten Wettbewerb aufgebaute Markt das absolute Gesetz ist, dass das menschliche Leben, die Gesellschaft und die Umwelt beherrscht. Hier handelt es sich um Götzendienst. Er führt dazu, dass die, die kein Eigentum besitzen, systematisch ausgeschlossen werden, die kulturelle Vielfalt zerstört wird, instabile Demokratien demontiert werden und die Erde verwüstet wird. Das ist doch ein klares Wort. Aber jetzt wird's spannend. Genau dieser Absatz ist in der deutschen Übersetzung von dem englischen Original nicht mit übersetzt worden. Man hat es nicht deutlich gemacht, dass man diesen Absatz ausgelassen hat. Das heißt also, der normale Leser in Deutschland, der kirchenfromme Leser, der sich freut, was macht denn meine Kirche auf internationaler Ebene, kriegt überhaupt nicht mit, dass dieser Satz, den ich Ihnen gerade vorgelesen habe, unterschlagen worden ist. Wer vergleicht denn schon eine kirchliche Erklärung, die im Originaltext auf Englisch geschrieben ist, wenn er sie in Deutschland lesen will und dann eine Dokumentation bekommt? Zweitens, ein ähnlicher Ton. Der Reformierte Weltbund, also der Zusammenschluss aller reformierten Kirchen, hat in Accra ein eindeutiges Bekenntnis des Glaubens angesichts wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und ökologischer Zerstörung gefordert. Dabei ist etwas getan, was uns vielleicht auch hier nach Wuppertal, nach Barmen zurückführt. Die Barmer Theologische Erklärung war eine theologisch formulierte Erklärung des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Und der Reformierte Weltbund hat gesagt, so wie wir damals über den Nationalsozialismus deutlich gemacht haben, dass Rassismus mit dem christlichen Glauben an die Einheit der Menschheit, nämlich dass alle Menschen gleich sind, nicht vereinbar ist, genauso müssen wir aus ganz klaren theologischen Überzeugungen heraus sagen, der Neoliberalismus spaltet die Menschheit in Gewinner und Verlierer und zerstört damit genauso die Einheit der Menschheit, wie der Nationalsozialismus das getan hat. Hochspannende Debatte, wo natürlich eine Analyse vorliegt. Und dort hat man Folgendes gesagt. Nach neoliberaler Anschauung besteht der Zweck der Wirtschaft darin, den Gewinn für Eigentümer von Produktions- und Finanzkapital zu mehren, was dazu führt, dass die Mehrheit der Menschen ausgeschlossen wird und mit der Schöpfung so umgegangen wird, als sei sie eine Handelsware. Siehe hier oben. Wir beobachten also eine dramatische Konvergenz zwischen der Wirtschaftskrise einerseits, also das hat man 2004 schon gesagt, und dem Integrationsprozess von wirtschaftlicher Globalisierung und Geopolitik andererseits. Und dies vor dem Hintergrund der neoliberalen Ideologie. Es handelt sich hier um ein globales System, das die Interessen der Mächtigen verteidigt und schützt. Wir alle sind davon betroffen und keiner kann sich ihm entziehen. In biblischen Begriffen wird ein solches System der Anhäufung von Reichtum auf Kosten der Armen als Treuebruch gegenüber Gott angesehen, das verantwortlich ist für vermeidbares menschliches Leid und Mammon genannt wird. Dann heißt es weiter, wir glauben, dass Gott über die ganze Schöpfung regiert, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Eben nicht die Erde ist der Konzerne, sondern des Herrn. Deswegen, darum sagen wir Nein zur gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung, wie sie uns vom globalen, neoliberalen Kapitalismus aufgezwungen wird. Wir weisen jeden Anspruch auf ein wirtschaftliches, politisches und militärisches Imperium zurück, das diese Herrschaft Gottes über das Leben umzustürzen versucht und dessen Handeln im Widerspruch zu Gottes gerechter Herrschaft steht. Also hier diese beiden Formulierungen. Wir glauben, dass die Erde für alle Menschen bestimmt ist, dass es nur einen Besitzer dieser Erde gibt, Gott, und dass deswegen alle anderen, die meinen, sie könnten die Erde zu einer Ware machen, delegitimiert werden. Und weil wir das glauben, darum sagen wir Nein zur gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung. Und das ist eine Formulierung aufgenommen, wir glauben und darum sagen wir Nein, die genau dem entspricht, was 1934 hier nicht weit entfernt von hier in der Barmer Theologischen Erklärung gesagt wird. Da heißt es, wir glauben und wir verwerfen. Damit aber kein Leser auf die Idee kommt, dass diejenigen, die im Englischen sich genau daran orientiert haben, sprachlich orientiert haben, was in der Ablehnung des Nationalsozialismus hier formuliert worden ist, hat man nicht gesagt, wir glauben und wir verwerfen, sondern wir glauben und deshalb wir sagen Nein. Daran merkt man also, dass da wohl was schief liegt zwischen der Art und Weise, wie die Kirchen besonders aufgrund der Erfahrungen im Süden über die Auswirkungen des Neoliberalismus nachdenken und was sie sagen, was deswegen zu tun ist, zu dem, was im Zentrum des Neoliberalismus in Europa, in den USA gesagt wird und was nicht gesagt wird. Das heißt, das geht sogar so weit, dass bestimmte Beschlüsse und eine bestimmte Sprache, auf die die Kirchen im Süden sich bezogen haben, hier einfach unterschlagen werden. Damit komme ich zu meinem dritten Teil. Was machen jetzt die Kirchen genau mitten in dieser Krise? Also mir ging das so, ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt, nach der Lehman Brothers Bank Crash sind diejenigen, die immer das große Wort geführt hatten, wie ein Professor Sinn und andere, erstmal verschwunden. Die sah man nicht mehr in den Talkshows. Die waren in einer Schockstarre, hatten sich dann aber nach 3, 4, 5 Monaten wieder gesammelt und haben sozusagen eine neue Reconquista, eine Rückeroberung der Meinungsführerschaft und der Hegemonie errungen und es auch wohl hingekriegt. Und wir haben auch lange darauf gewartet, dass die Kirchen in Deutschland sich zu dieser Wirtschaftskrise äußern und erklären. Es wäre ein leichtes gewesen, einfach das zu sagen, was die Schwesterkirchen im Süden zu den Krisen, die sie ja auch schon erlebt haben, auch gesagt haben. Man hätte sozusagen das, was ich vorhin vorgelesen habe, einfach sagen können, wir sind jetzt in derselben Lage. Und deshalb sagen wir Nein und wir verwerfen. Und womit wir es hier zu tun haben, ist ein Götzendienst und ein Wirtschaften, das sich so organisiert, nur die Interessen der Mächtigen zu schützen und auch wenn es sein muss, militärisch, ist ein Imperium und dieses Imperium lehnen wir ab. Aber die Kirchen waren selber wie in einer Schockstarre. Und dann auf einmal im August, September dieses Jahres gab es dann zwei wichtige Erklärungen. Einmal die schon genannte Erklärung vom Rat der EKD wie ein Riss in einer Mauer und dann 3, 4 Wochen später eine Enzyklika des Papstes in Rom. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Arten, wie die Kirchen sich äußern. Wenn der Papst sich in einer Enzyklika äußert, dann tut er das sozusagen in der Vollmacht seiner päpstlichen Machtfülle. Er redet also über das, was in der Tradition der Kirchen schon gesagt worden ist, und das wurde auch auf Latein geschrieben, deswegen hatte man Probleme, wie man einen Text auf Latein formulieren kann. Hedgefonds auf Latein zu übersetzen war nicht ganz so einfach. Deswegen sagten viele Insider, diese Schrift war schon lange, lange fertig, aber man wusste nicht so recht, wie man das übersetzen sollte, und deswegen kam das relativ spät. Auf jeden Fall in der Krise kamen dann beide Erklärungen vor. Und dazu möchte ich einfach mal einiges zur Kenntnis bringen, um als darüber gleich auch diskutieren zu können, ob das hilfreich ist, wenn sozusagen große Meinungsführer in dieser Gesellschaft sich so äußern zur Wirtschaftskrise. Die päpstliche Enzyklika heißt Caritas in Veritate, also Liebe in der Wahrheit. Das ist schon mal wichtig, weil in dieser Enzyklika mit diesem Wort Liebe in der Wahrheit unter der Hand eine Kurskorrektur eingeführt wird. Der jetzige Papst, ein konservativer Deutscher, der eigentlich nie so einen richtigen Blick gehabt hat auf das, was in der Gesellschaft passiert und deswegen also auch keine Probleme hat, an rechten Rändern zu fischen, sondern der als Glaubenshüter sozusagen eine Orthodoxie der rechten Lehre sich verstanden hat, der hat eine Kurskorrektur vorgenommen. Diese Kurskorrektur besteht darin, dass er sagt, das Zentrum dessen, was die Kirche zu politischen und wirtschaftlichen und sozialen Fragen zu sagen hat, ist die Liebe. Das war nicht immer so. Die große Tradition der katholischen Soziallehre hatte bis dato immer gesagt, das Zentrum ist Gerechtigkeit. Und das ist ein entscheidender Unterschied. In diesem Wort von der evangelischen Kirche, da heißt es, ich lese es mal vor, wo eben noch Privatisierung und Deregulierung als wirtschaftliche Heilsbringer galten, war plötzlich der Ruf nach dem starken Staat zu hören. Und dann, wenn man sich diese Schrift weiter anschaut, dann liest man, dass mit erstaunlich scharfen Worten sowohl das Wort der EKD wie auch die katholische Enzyklika mit dem Marktradikalismus und den Folgen abrechnet. Es wird beschrieben, beiden Kirchen sind sich da einig, der Reichtum nimmt zu und die Ungleichheit auch. Und dann kommt in der Enzyklika ein interessanter Satz. Da heißt es, die Globalisierung verhindert gerade nicht solidarische Umverteilung, sondern ermöglicht umgekehrt auf weltweiter Ebene eine noch nie dagewesene größere Umverteilung des Reichtums. Ich will sozusagen die Globalisierung umgedreht und sagt, okay, wenn ihr schon darüber redet, wir haben es mit einer globalisierten Welt zu tun, dann ist damit sozusagen erst einmal auch insoweit ernst zu machen, dass die Globalisierung eine Chance ist, eine, Zitat, nie dagewesene, große Neuverteilung des Reichtums vorzunehmen. Eine schöne Idee. Und dann finden Sie einen Satz, ich weiß gar nicht, ob die Schreiberlinge im Vatikan das gewusst haben, auf jeden Fall, das ist der zentrale Satz der Zapatisten aus Lateinamerika, mit der Begründung, die Erde hat Platz für alle. Das freut mich richtig, dass die Zapatisten die Ehre gekommen sind, zitiert zu werden in einer Enzyklika. Dann heißt es weiter, wir leben in einer Gesellschaft, in der der Gewinn zum Selbstzweck wird und die Welt wird verstanden wie ein globaler Standortwettbewerb, um einen Standort, in dem es um günstige Steuersätze und die Deregulierung der Arbeitswelt geht. Das ist eine deutliche Beschreibung. Erstmal eine Beschreibung. Noch nicht die Frage, ob es eine Analyse damit angedeutet ist, erstmal die Beschreibung. Also ähnlich schreibt die EKD in ihrer Schrift, mein Gott, das sind vielleicht Lappalien, was vollkommen selbstverständlich ist, aber wenn wir nur den Wirtschaftsteil einer Zeitung angucken, dann sehen wir, dass das keine Realität ist. Die EKD sagt in einer Schlichtheit, die vielleicht entwaffnend, aber vielleicht auch klärend ist, die Wirtschaft ist um des Menschen willen da und kein Selbstzweck. Wo das Geld zum Mittelpunkt wird, wird das Wirtschaftssystem unmenschlich. Also es wird verstanden als eine Aussage über unsere Gesellschaft. Als eine Gesellschaft, in der das Geld zum Mittelpunkt geworden ist und damit unser Wirtschaftssystem unmenschlich geworden ist. Denn die Erschütterungen durch die Finanz- und Wirtschaftskrisen sind von den Herausforderungen des Klimawandels nicht zu trennen. Beide fordern über eine kurzfristige Krisenbewältigung hinaus zu einem gründlichen Wandel des Denkens und Handelns heraus. Aus dem geforderten Umschwung muss eine Umkehr werden. Ich denke, darüber sollten wir in der Öffentlichkeit reden. Das heißt also, hier ist die Position der evangelischen Kirche so beschrieben, dass gesagt wird, wir haben es mit zwei zentralen Krisen zu tun, wobei die eine Krise noch tiefer geht als die andere, aber beide Krisen gehören zusammen, nämlich die Wirtschafts- und Finanzkrise einerseits und die Krise des Klimawandels, die Klimakatastrophe. Und dass die Klimakatastrophe noch viel wichtiger ist. Nämlich, wenn wir das nicht hinkriegen, dann nützt uns die beste Verbesserung der wirtschaftlichen Konjunkturen und dergleichen nichts, wenn sozusagen das Klima damit vor die Hunde geht. Und die EKD sagt, was wir hier brauchen, ist nicht nur ein Umschwung, sondern eine gründliche Umkehr. Dann kommt es zu einer Analyse. Der zentrale Begriff, und das fand ich spannend, als ich mich mit beiden Texten, also wohl der katholischen Enzyklika wie diesem evangelischen Wort beschäftigt habe. Beide haben die gleiche Analyse. Sie sagen, zentral ist für das Scheitern und für die Krise und für die falsche Organisation und Konstruktion für Wirtschaft, dass im Zentrum dieser Wirtschaft das Vertrauen auf den Markt steht. Das heißt, sie sagen, da kommt es schon ziemlich nah an das ran, was auch Marx sozusagen in der Kapitalismusanalyse gesagt hat. Das Vertrauen auf den Markt heißt, wir vertrauen auf eine unsichtbare Hand, die dafür sorgen wird, dass die Kapitallogik zum Zuge kommt. Also das Vertrauen auf die Märkte. Mehr Markt, weniger Staat, das ist sozusagen der politische Slogan, der dahin gehört. Und sie sagen, gegen dieses Vertrauen auf die unsichtbare Hand der Märkte brauchen wir als Gegenbegriff den Begriff der Verantwortung. Nun kann man sagen, naja, mit der Verantwortung ist sowas. Aber zumindest das ist gut daran, dass damit deutlich gemacht wird, wir haben es in dieser Wirtschaftskrise nicht mit einem Naturereignis zu tun, nicht mit einer Tsunami, wie Greenspan meinte, also es ist ein Naturereignis, das halt kommt, da können wir nichts gegen machen, wenn es ein Erdbeben und ein Seebeben gibt, dann gibt es das halt. Das liegt nicht in unserer Verantwortung, sondern beide Kirchen sind sich einig und sagen, die Art und Weise, wie gewirtschaftet wird, und zwar ob nach den Kriterien der Gerechtigkeit gewirtschaftet wird oder nicht, hat mit der Verantwortung der politischen Verantwortungsträger zu tun. Kritisch würde ich dazu sagen, dass die Systemkrise des Kapitalismus natürlich nicht damit zu tun hat, dass wir verantwortungslose Eliten haben, sondern dass das System selber diese Verantwortungslosigkeit sozusagen provoziert und auch belohnt. Damit komme ich zu meinem nächsten Punkt an diesen beiden Schriften. Also beide Schriften sind sich einig darin, dass sie sagen, wenn wir aus dieser Krise herauskommen wollen, dann brauchen wir Regeln der Gerechtigkeit. Das ist schon mal ein Unterschied. Die Politiker, die jetzt alle darüber reden, dass wir eine Re-Regulierung des Marktes brauchen, dass die Deregulierung zurückgenommen werden sollte, obwohl ich nicht glaube, dass sie das tun, aber die darüber reden, die reden ja allenfalls davon, dass wir neue Regeln für den Markt brauchen. In der Enzyklika ist die Rede davon, dass es heißt, wir brauchen Regeln der Gerechtigkeit. Das ist was anderes. Das heißt, wenn ich sage, ich brauche Regeln, damit der Markt wieder in Ordnung kommt, dann habe ich sozusagen das Funktionieren des Marktes, das Reparieren von Systemmängeln im Blick, dass sozusagen ein Mechanismus wieder in Gang gebracht werden. Aber wenn ich sage, ich brauche Regeln der Gerechtigkeit, dann heißt das, ich brauche Regeln, die dazu beitragen, dass das Ergebnis des Wirtschaftens so ist, dass es auch standhalten kann vor Kriterien der Gerechtigkeit. Also ähnlich das Wort der EKD. Sie spricht, man braucht Regulierung der Finanzmärkte und eine wirksame Regulierung der Haftung der Verantwortlichen. Und ganz deutlich heißt es deswegen auch, diejenigen, die Verantwortung für dieses Wirtschaftssystem haben, sind auch diejenigen, die die Kosten für das Scheitern dieses Wirtschaftssystems zu verantworten haben. Dann möchte ich Ihnen drei Sätze vorlesen. Ich finde die, also auch als Sozialethiker, interessant, weil das dann noch einmal zeigt, dass man auch anders über Wirtschaft reden kann. In der Schrift der Evangelischen Kirche heißt es, eine darauf beruhende globale Rahmenordnung braucht als Ziel erstens eine Wirtschaft, die den Menschen heute dient, ohne die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen zu zerstören, sowie eine Weltwirtschaft, die die Verbesserung der Situation der ärmsten und schwächsten Mitglieder zu ihrer vorrangigen Aufgabe macht und schließlich ein Wirtschaftssystem, das sich in den Dienst dieser Aufgabe stellt. Gerade jetzt besteht die Gefahr, in Denkmuster zurückzufallen, in denen wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit und ökologische Verantwortung als Gegensätze begriffen werden. Diese Sätze haben es in sich, denke ich. Also hier wird zunächst mal gesagt, das ist ein Allgemeinplatz, aber zu sagen, die Wirtschaft muss dem Leben der Menschen so dienen, dass damit die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen nicht zerstört werden. So redet überhaupt kein Politiker bei uns. wir müssen Wachstum anheizen, keiner fragt, was, welche ökologischen Folgen das hat, Wachstum, 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 das ließ sich damit nicht vereinbaren. Zweitens heißt es, wir brauchen eine Rahmenordnung, die folgende Ziele verfolgt, nämlich eine Weltgesellschaft, die die Verbesserung der Situation ihrer schwächsten Mitglieder zu ihrer vorrangigen Aufgabe macht. Also ob das ein Herr Niebel, der vorher mal sein Ministerium abschaffen wollte, dafür ein richtiger Sachwalter ist, bezweifle ich. Und schließlich ein Finanzsystem, das sich in den Dienst genau dieser Aufgaben stellt. Das heißt, damit wird deutlich gemacht, die Wirtschaft hat eine Funktion für die Gesellschaft zu erfüllen. Und diese Funktion besteht darin, dass sie natürlich die Lebensgrundlagen sichert, aber insbesondere achtet auf diejenigen, die die Ärmsten in dieser Gesellschaft und auch weltweit sind. Und zweitens, das Finanzsystem hat eine Funktion, genau dieser Aufgabe dienlich zu sein. Wenn man das ernst nimmt, ist das das Ende eines finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. Der lässt sich damit nicht mehr begründen. So, und dann gibt es noch ein paar schöne Sätze, und dann komme ich zu meinem Schluss. Dann heißt es, wir brauchen eine Zivilisierung der Wirtschaft. Die Enzyklika fordert genauso wie die EKD in ihrer Schrift, wir brauchen von der Politik geleitete Mechanismen der Umverteilung und einen Motor des sozialen Ausgleichs durch eine vermögenswirksame Steuer. Also hier wird deutlich gemacht, diese Wirtschaft ist von sich aus nicht zivil, erträglich für eine zivilisierte Gesellschaft, sondern sie muss zivilisiert werden. Und sogar Mechanismen der Umverteilung werden vom Papst als notwendige Instrumente gefordert. Bei all dem gibt es genügend zu kritisieren, darauf will ich jetzt im Einzelnen gar nicht eingehen, können wir gleich noch in der Diskussion machen. Aber ich will wenigstens das betonen, bei aller Kritik an diesen beiden Verlautbarungen, dass sie doch einige Argumente liefern können gegen den neoliberalen Diskurs und gegen die Hegemonie des Neoliberalismus in unserem Denken. Diese Enzyklika und auch die Schrift der EKD unterstützen den Kampf gegen den Marktradikalismus, der seit über zwei Jahrzehnten das Sagen hat. Hier wird sozusagen als Kern beider Schriften deutlich formuliert, wirtschaftliche Trends, technische Veränderungen und politische Entwicklungen sind kein Naturereignis, kein unausweichlicher Sachzwang, kein Tsunami oder was auch immer, sondern die politischen Akteure sind in Verantwortung zu rufen und sie müssen auch für das gerade stehen, was dadurch entstanden ist, dadurch, dass sie politische und wirtschaftliche Verantwortung wahrgenommen haben. Das heißt, die Art und Weise, wie gewirtschaftet wird, ist das Ergebnis von menschlichen Entscheidungen. Damit komme ich zu meinem vierten und letzten Punkt. Wie könnte ein Neustart aussehen? Also ich glaube, dass wir da sehr schnell Einigkeit darüber gewinnen können, dass die Massenbasis für das Aufgreifen und Umsetzen einer alternativen antikapitalistischen Programmatik gegenwärtig nicht so sehr vorhanden ist. Aber dennoch glaube ich, ist es gut, Ideen zu entwickeln, die anschließen können an aktuelle Erscheinungen der Krise, die anschlussfähig sind an dem Bewusstsein vieler Menschen in unserer Gesellschaft, aber die zugleich auch helfen können, perspektivisch auf eine andere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung sich zu orientieren. Und dazu vier Punkte. Der erste Punkt ist vielleicht manchen von Ihnen fremd, scheint mir aber wichtig zu sein. Und das sage ich jetzt als Theologe. Als Theologe hat man mit Religion zu tun und dann merkt man, dieser Kapitalismus selber ist Religion. Ich kann sonst überhaupt nicht verstehen, wie sich diese enorme Stabilität der marktradikalen Ideologie hat darstellen können. Der erste übrigens, der den Kapitalismus eine Religion genannt hat, war Walter Benjamin, der in einer kleinen Schrift von 1928 gesagt hat, der Kapitalismus ist eine permanente Zelebrierung eines Kultes. Und dieser Kult im Kapitalismus ist der Kauf und Verkauf von Waren. Er sagt, die Massen in einer Gesellschaft zelebrieren diesen Kult. Sie tun damit das, was wir heute Konsumismus nennen. Und bei jedem verkaufsoffenen Sonntag, wenn die Massen dahin strömen, können sie genau diesen Kult diese Verehrung eines Fruchtbarkeitsgottes besichtigen. Das heißt, wir haben es mit einer Religion zu tun, die in unserer Gesellschaft sich überhaupt nicht als Religion zu erkennen ist und auch nicht als solche bewusst ist, sondern umgekehrt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich als säkular begreift. Und in dem Maße, und weil sie sich als säkular begreift, merkt sie überhaupt nicht, wie stark religiös geprägt, und zwar von einer Religion des Kapitalismus, diese Gesellschaft ist. Eine Religion, vor der wir in die Knie gehen, der wir alles opfern, private Lebensperspektiven, privates Wohlwollen, private Beziehungen, die Schöpfung, die Zukunft dieser Erde, all dem wird sozusagen diesem Kapitalismus geopfert, damit dieser Kapitalismus am Leben bleibt. Die Theologen der Befreiung in Lateinamerika nennen deshalb diesen Kapitalismus auch einen Opferkapitalismus. Ein Kapitalismus, der Opfer fordert, und diese Opfer können wir auch tagtäglich bei uns besichtigen. Hartz IV und andere SGB-II-Empfänger, dass wir mitten in einer Gesellschaft, die so reich ist wie nie zuvor, Millionen Armer haben, dass die sozialen Sicherungssysteme reduziert werden. Die Deutsche Bundesbank hat vor kurzem gefordert, die Rente auf Rentenalter auf 69 Jahre zu erhöhen. Das sind alles Elemente der Opferung von Lebensqualität, damit sozusagen der Kapitalismus am Leben bleibt. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einem Zentrum einer geradezu religiösen Verehrung, und das Zentrum ist der Kult der Kapitalvermehrung, zu deren Zweck die Waren gekauft werden und wir ja auch angehalten werden. Man sagt uns, aus der Krise können wir nur einen Weg finden, wenn wir bereit sind zum Konsum. Und hinter dem Konsum steht natürlich die Kapitalvermehrung. Das Geld, das Kapital ist damit im Kapitalismus so etwas wie eine Gottheit, einer Gottheit, der geopfert wird und den die Menschen glauben. Und gehen Sie einfach mal in kurzen Moment diesem Gedanken nach, ob das nicht eine Hilfe sein kann, diejenigen verstehen zu können, die ich anfangs Marktstalinisten genannt habe. Wir haben es hier mit Phänomenen von einer ganz tiefen religiösen Überzeugung zu tun. Deswegen glaube ich, ist die erste Aufgabe, die wir in dieser Krise zu tun haben, genau diesen Kult des Kapitalismus zu dekodieren, durchsichtig zu machen, zu offenbaren, tatsächlich zu sagen, was es ist. Also, jeder Sonntag als Ruhetag ist sozusagen ein ungenutzter Tag für den Konsum, ein Tag, an dem Waren nicht gehandelt werden können, und damit sozusagen dieser Kreislauf des Kapitalismus, der zentrale Kult des Kapitalismus, nicht gemacht werden kann. Man kann es umgekehrt sagen, der Sonntag, der verkaufsoffen ist, wird dann sozusagen zum Kulttag des Kapitalismus. Das glaube ich, das ist eine zentrale Aufgabe, damit wir sozusagen in unseren Köpfen klar haben, worum geht es, wenn wir zu einer Neuorientierung angesichts dieser Krise des Kapitalismus kommen wollen. Deswegen geht es um mehr als nur darum, dass wir sagen, die sozialen Sicherungssysteme geraten unter Druck, wir brauchen eine Umverteilung von unten nach oben, brauchen wir auch alles, darüber werde ich gleich reden, aber wir haben auch eine Auseinandersetzung zu führen, sozusagen eine Auseinandersetzung um die Köpfe. Und dazu drei Programmpunkte, die vielleicht helfen können, nachdem man diese ideologiekritische Arbeit über den Religionscharakter des Kapitalismus getan hat, auch aufzuklären. Das erste nenne ich einfach mal die Überschrift und dann sage ich, was dazugehört. Vergesellschaftung des Bankensektors. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Ich habe heute Morgen in der Financial Times Deutschland gelesen, Professor Sinn fordert, dass die Banken verstaatlicht werden. Man wundert sich. Und faktisch haben wir das ja schon. Faktisch sind ganz viele Banken in allen westlichen Ländern, Großbritannien, USA, Deutschland, Frankreich, Niederlanden, unter staatlicher politischer Kontrolle. Aber aus dieser formalrechtlichen Tatsache muss auch ein Konzept werden. Zu diesem ersten Programmpunkt, Vergesellschaftung der Banken, gehört auch, dass die Banken wieder gesund schrumpfen müssen. Dürfen nicht so groß sein, dass damit eine ganze Gesellschaft gleichsam in Geiselhaft genommen wird, damit sie bestehen können. Keine revolutionäre Einsicht. Übrigens die Aufforderung, Banken zu verstaatlichen, finden Sie im Grundgesetz genauso wieder wie in zahlreichen Länderverfassungen. Warum? weil das eine Erkenntnis war nach dem Desaster der großen Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1932 im letzten Jahrhundert. Zu diesem Programmpunkt Vergesellschaftung des Bankensektors gehört auch, dass wir dass Umverteilung wieder zum zentralen Thema in dieser Gesellschaft wird, nicht nur aus sozialen Gründen, sondern auch aus ökonomischen Gründen, denn die Kapitaleigner haben einen übergroßen Anteil der gesellschaftlichen Wertschöpfung für sich beansprucht und haben damit sozusagen Spielgeld fürs Spielcasino bekommen und haben damit genau das angeheizt, mit dem wir es heute zu tun haben. Zu diesem Punkt gehört auch, dass die Politiker daran gehindert werden müssen, Gelder zur Rettung von Banken und Unternehmen in die Hand zu nehmen, ohne diese Gelder mit Auflagen und Rechten für Mitsprache und demokratische Kontrolle zu verbinden. Der Staat darf nicht in Geiselhaft genommen werden und nur die Interessen der Banken schützen und sozusagen die ganze Gesellschaft dafür gerade stehen muss. Zu diesem ganzen Punkt gehört auch, ich denke, da sind wir ganz schnell drüber einig, wir brauchen eine Erhöhung des effektiven Spitzensteuersatzes, die Wiedereinführung einer Vermögensteuer, die enorme Konzentration von Vermögen, Kapital und Eigentum in den Händen von immer weniger Menschen ist zurzeit vollkommen, wie man so schön sagt, steuerlich unschädlich. Programmpunkt 2, die faire Verteilung der wirtschaftlichen Wertschöpfung auf alle, die diese auch erwirtschaftet haben. Dazu gehört eine Tarifpolitik, die nicht nur Mindestlöhne kennt, die nicht nur für existenzsichernde Löhne sorgt, sondern die auch den Niedriglohnsektor abschafft. Auch deshalb, weil es ökonomisch vernünftig ist, nicht nur aus sozialen Gründen, denn die Realwirtschaft wird sich nur beleben lassen, wenn die Beschäftigten auch wieder einen höheren Anteil an der Wertschöpfung haben. Und zu diesem Programmpunkt gehört auch eine Debatte über eine gerechte Arbeitszeitverkürzung. Das erleben wir doch jetzt. Wenn wir merken, wir brauchen so etwas wie eine Kurzarbeit, um über die Krise zu kommen, dann liegt damit eigentlich ein Konzept parat, das gesamtgesellschaftlich durchgeführt werden muss. Zu diesem Programmpunkt gehört auch, dass viele öffentliche Aufgaben unerledigt bleiben. Vorhin haben ja einige erzählt, welche öffentlichen Einrichtungen sozusagen auf der Kippe stehen, die in der Stadt geschlossen werden sollen. Das hängt genau damit zusammen, dass wir mit einer Schieferteilung der gesellschaftlichen Wertschöpfung zu tun haben, dass dann für Bibliotheken, Schwimmbäder, Straßen oder Einrichtungen der öffentlichen privaten Daseinsvorsorge kein Geld mehr da ist. Das Geld ist da, die Frage ist nur, wer darüber verfügt. Drittens, der dritte Programmpunkt, das ist mir zentral, ich nenne das mal so, Ausbau des Sozialstaates als Schlüssel zur Regulierung der Ökonomie. Also ich hatte vorhin den jetzigen Papst zitiert, der davon gesprochen hat, wir brauchen Regeln, eine Regulierung der Gerechtigkeit. Das geht in diese Richtung. Der Sozialstaat ist ja per se eine Regulierung einer freien Wirtschaft. Durch den Sozialstaat wird sozusagen der Logik des Kapitals bestimmte humane Errungenschaften abgenommen, abgerungen. Man kann es positiv ausdrücken, eine Regulierung der Ökonomie durch den Ausbau des Sozialstaates. Und nicht umsonst haben wir in den letzten Jahren beides zusammen erlebt, nämlich die ökonomische Deregulierung und die Deregulierung des Sozialstaates. Das heißt, damit richtet sich sozusagen das Gewinnstreben und auch die Wertschöpfung in einer Wirtschaft nicht mehr auf private Bereicherung, sondern auf das, was wir erlebbaren Wohlstand in einer Gesellschaft für alle nennen. Das ist mein letzter Satz. Also ich glaube, das alles wird sich nicht machen lassen, wenn nicht auch wieder erneut die Frage einer tatsächlichen demokratischen Aneignung gesellschaftlicher Prozesse in unserer Gesellschaft zum Thema gemacht wird, nämlich eine demokratische Aneignung der Ökonomie in dem Sinne, dass die Ökonomie tatsächlich auch lebensdienlich für uns alle sein kann. Dankeschön.